Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 512 des Computer Club 2 Audiocast. Dieses Mal ist es die richtige 512. Vergangene Woche habe ich auch schon von der 512 gesprochen, aber passiert eben mal. Die Themen, die ich im Laufe der Woche sammle, kommen in einen Ordner. Und dort hole ich mir das heraus, von dem ich der Meinung bin, dass es am besten passt. Das ist stimmungsabhängig, das ist abhängig von aktuellen Ereignissen und so weiter. Und da füllt man natürlich in die Ordner 511, 512, 513, 514 irgendetwas hinein. Ja, und dann hatte ich was im Kopf und das war falsch. Also habe ich bei der 511 zur Begrüßung gesagt, 512. Wie viele es bemerkt haben, weiß ich nicht. Ein Ganzer hat sich gemeldet. Danke dafür. War mir hinterher auch aufgefallen, aber nachdem nur die Sachen raus waren, das nochmal zu korrigieren, war mir zu albern. Wir haben es ja in der schriftlichen Nummerierung richtig. Und dann kann jemand von mir aus erzählen, der Rudolf erzählt dummes Zeug. Wenn das ins Gewicht fällt, bei 512 Sendungen einmal die verkehrte Nummer gesagt zu haben, das kann ich gut tragen. So, was haben wir denn heute? Ja, also wir haben heute Montag und nachher geht diese Folge online. Das Wetter ist nicht so berühmt. Ja, und sonst, ja, es gibt Dinge. Ich glaube, da fange ich mit dem ersten Thema gleich mal an. In der Folge 508 habe ich erzählt, dass der amerikanische Physiker Lorenz Krauss, dass man ihm vielleicht nicht so richtig trauen kann, wenn er losplappert. Der hatte nämlich recht früh gesagt, dass der Nachweis von Gravitationswellen erfolgreich verlaufen sei. Man hätte die nachweislich empfangen können, detektieren können oder wie auch immer. Ja, aber da dieser Herr Krauss nun wiederholt irgendwelche Dinge ausposaunt hatte, die vielleicht halt das Gras wachsen gehört, auf jeden Fall nicht real existiert haben, war es auch diesmal so. Und deswegen habe ich gewarnt davor, weil, wie der Volksmund schon sagt, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und wenn er doch die Wahrheit spricht. So, und so kam es eben auch dazu, dass ich gesagt habe, also pass auf, es ist nichts nachgewiesen, der hat mal wieder laut getönt und das war's. Aber dieses Mal hatte er wohl richtig hingehört. Und am 14. September des vergangenen Jahres ist es wohl gelungen, diesen Nachweis der Gravitationswellen zu führen. Die Messeinrichtungen dafür, wenn man überhaupt davon sprechen kann, die stehen in den Vereinigten Staaten. Nicht nur, es gibt weltweit noch weitere. Unter anderem auch in Deutschland. In Deutschland heißt dieser Gravitationsdetektor GEO 600 in Rute bei Hannover. Und dort konnte man das Signal aber nicht aufnehmen, nicht nur, weil er kleiner ist, sondern weil zurzeit Wartungsarbeiten durchgeführt worden. Aber von dort aus wurden diese Signale beobachtet in den USA, in den dortigen Messeinrichtungen. Denn in den USA war es Nacht, die hatten nur eine Nachtschicht, da hat keiner so angestrengt geguckt. Und die in Hannover, die hatten Tagschicht und die haben aufgepasst und zugesehen. Aber ist ja auch egal. Man ist einhellig der Meinung, dass man nun tatsächlich die Gravitationswellen, die von Einstein vorhergesagt waren, erkannt hat. Und jetzt müssen wir mal überlegen, einmal, wie kann man denn Gravitationswellen erkennen? Das ist relativ einfach, brauchen wir nicht nachdenken, einfach nur das, was die Wissenschaftler da machen. Und zwar in den USA hat man zwei Einrichtungen, die nahezu identisch aufgebaut sind. Die bestehen aus zwei um 90 Grad gegeneinander versetzte Schenkel, die jeweils 4000 Meter lang sind. Und eine ganze Menge Technik, Elektronik und so weiter. Man erzeugt einen Laserstrahl. Dieser Laserstrahl wird aufgeteilt in zwei Strahlen. Der eine geht in die eine 4000 Meter lange Röhre und der andere in die andere. Am Ende dieser Röhren werden sie reflektiert und kommen zurück. Und wenn sie zurückkommen, werden sie wieder umgelenkt und gemeinsam auf die Messeinrichtung projiziert. So, jetzt könnte man sagen, ist ja lustig, aber was soll das nun eigentlich? Erstmal, es muss alles unglaublich erschütterungsfrei sein, weil die Messung, die dann erfolgt, so präzise sein muss, damit man Gravitationswellen überhaupt erkennen kann. Das ist, entzieht sich eigentlich unserer Vorstellung. So, aber was passiert? Gravitationswellen sind ja eine, na, man könnte sagen, Art Wellenfront durch die vierte Dimension, also durch die Raumzeit. Und das bedeutet, dass diese Welle, die sich dann von dem Ursprung kugelförmig mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, dass die den Raum und die Zeit da, wo sie sich ausbreitet, verzerrt. Nur für einen winzigen Moment. 0,2 Sekunden etwa hat man wohl gemessen. Und verzerren heißt, naja, dass eine 4000 Meter lange Strecke eben dann nicht mehr 4000 Meter lang ist, sondern um die 4000 herum schwankt. Allerdings so minimal, ein Bruchteil der Größe eines Atoms, das ist diese Längenänderung, die dort erfolgt. Also man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn man die überlagert, gibt es dann Interferenzen. Es gibt eine Helligkeitsmodulation und man kann noch viel mehr messen. Man misst tatsächlich auch die Phase, die Phasenverschiebung und die Dauer der Phasenverschiebung und so weiter. So, und das heißt mit anderen Worten, um es mal ganz grob auszudrücken, der eine Schenkel, der in Richtung des Ereignisses zeigt, wird kürzer und länger, wenn die Welle darüber hinwegrauscht, und der quer dazu ist, naja, der wird breiter oder weniger breit, aber das macht sich so nicht bemerkbar. So, also eine minimale Änderung wird auf diese Art und Weise erkannt. Jede Erschütterung von außen ist natürlich so schädlich, dass die Messung weggeworfen werden kann. Aber deswegen hat man ja mehrere dieser Messstationen weltweit aufgebaut. Nur, was heißt das nun? Gravitationswellen müssen wir erstmal ein bisschen abgrenzen. Das ist nicht die Anziehungskraft, die wir kennen, zum Beispiel von der Masse von der Erde her oder von großen Planeten. Denn das Gravitationsfeld, das ist laut Newton oder seit Newton immer noch statisch definiert. Statisch heißt, dass sich jede Änderung im Gravitationsfeld instantan, also ohne Zeitverzögerung, bemerkbar macht, egal wie weit es entfernt ist. Darüber sprechen wir nicht, sondern wir sprechen jetzt davon, dass große Massen, und hier waren es zwei schwarze Löcher, die ja, ineinander gestürzt sind, könnte man sagen. Die haben ja nur eine unheimlich große Anziehungskraft und die sind sich nahe gekommen, erstmal spiralförmig, immer weiter aufeinander zu, und in dem Moment, wo sie dann wirklich ineinander geknallt sind, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie Raum und Zeit sich da verzerren, wie langsam oder wie schnell so etwas geht, was mit der Lichtgeschwindigkeit da passiert. Aber auf jeden Fall die Energie, die da freigesetzt wurde, die hat diese Welle in den Raum geschickt. Und das war vor etwa 1,3 Milliarden Jahren. Das heißt, im Umkehrschluss natürlich, dass dieses Ereignis 1,3 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, weil die Welle sich ja mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Jetzt muss man sich überlegen, 1,3 Milliarden Lichtjahre, das sind über 400 Parsec oder sowas, dass hier bei uns überhaupt noch dieses Ereignis messbar ist, das ist schon eine Sensation. Toll. Übrigens, die deutsche Messstation, von der ich sprach, dieser deutsch-britisch ist es eigentlich, Detektor Geo 600, der hat eine Länge von 600 Metern, ist also eine Ecke kleiner, und demzufolge ist es wahrscheinlich auch so, dass man dort ein solches Ereignis nicht mit der Intensität messen kann wie mit den anderen. Also, wir haben ein Ereignis erstmalig nachweislich messen können, was vor langer Zeit vorausgesagt wurde, dass es das gibt. Nur, was bringt uns das? Naja, gut, wir sind ja auf der Suche nach dem Verstehen dessen, was um uns herum hier passiert. Und an solche Zusammenstürzen von zwei schwarzen Löchern, das ist nun ein Ereignis, das wahrscheinlich laufend irgendwo im Weltall passiert. Und wenn wir jetzt einmal wissen, dass wir sowas messen können, können wir auch die Forschungseinrichtungen verbessern und können eventuell noch kleinere Ereignisse messen. Denn natürlich, überall da, wo eine Masse beschleunigt wird, entsteht eine solche Gravitationswelle. Zum Beispiel mal Erde und Mond. Die kreisen ja um einen gemeinsamen Mittelpunkt, weil dann kleiner Klumpen und großer Klumpen, die sich gegenseitig anziehen, eiern so ein bisschen durch das Weltall. Und auch diese Beschleunigung, dieses Rumeiern, auch das erzeugt natürlich Gravitationswellen. Nur viel, viel schwächer als dieses Ereignis mit den zwei schwarzen Löchern. Die wiederum gemeinsam, Erde und Mond, kreisen um die Sonne und zerren auch an der Sonne, die ja auch dann so ein bisschen rumeiert. Und jeder Planet, im Grunde genommen jedes noch so kleine Teilchen, was in der Nähe der Sonne ist, zerrt mit an der Sonne. Und wenn wir das jetzt alles in irgendeiner Art zusammenkriegen, zusammenrechnen können und mit feineren Detektoren erkennen können, welche Einfluss nun welche Auswirkung hat, dann sollte es auch möglich sein, dass wir die dunkle Materie, von der wir wissen, dass sie 80% des Weltalls ausmacht, dass wir die erkennen können. Denn die verzerrt natürlich genauso den Raum und die Zeit. Und wenn die bewegt wird und sich bewegt, und dann werden wir auch dort so etwas sehen und erkennen können. Und natürlich werden wir, umso feiner wir auflösen können, eine unendliche Anzahl von Gravitationswellen feststellen und aufgrund deren Richtung, Intensität und Ablenkung werden wir wahrscheinlich ein ganz neues Bild vom Weltall erhalten. Also, nur nochmal für die Größenordnung. Diese beiden schwarzen Löcher, errechnet wurde, dass das eine schwarze Loch wohl eine Masse von 29 und das andere von 36 Sonnenmassen hatte. Die sind also zusammengestürzt. Und wenn man jetzt rechnet, das wären ja 65 Sonnenmassen. Das stimmt aber nicht, weil drei Sonnenmassen komplett in Energie umgewandelt wurden. Das ist die Energie, die wir hier als Wellenfront gemessen haben. Das heißt, die Gravitationswellen, die wurden aus diesen drei Sonnenmassen erzeugt, generiert, wie auch immer man dazu sagen kann. Also, diese beiden Advanced LIGO-Antennen, so nennt man diese Messeinrichtungen, die werden jetzt noch sehr viel weiterentwickelt werden, auch mit neuen Forschungsgeldern, die wohl schon bewilligt worden sind, damit man sie noch viel sensibler aufbauen kann und viel besser detektieren kann, was so um uns herum vor sich geht. Es ist eine fundamentale Entdeckung, und wenn ich mir überlege, dass der alte Einstein das vorhergesagt hat und berechnet hat, das ist schon irre. Was ist im Kopf von dem Mann vorgegangen, der vor so langer Zeit schon gesagt hat, dass es Gravitationswellen geben muss und dass man sie berechnen kann? Übrigens, so richtig genau berechnen kann man sie nicht. Sie verhalten sich anders als elektromagnetische Wellen. Ich kann näherungsweise mit den Feldgleichungen von Einstein diese Gravitationswellen berechnen, bestimmen, aber so richtig im Griff hat man sie nicht. Es ist ein Anfang und ich glaube, es wird noch unendlich weitergehen. Wir müssen mal ein bisschen über Geld sprechen. Wir haben ja oft über die Aftergets gesprochen, also die Nachfolgegesellschaft der Gebühreneinzugszentrale. Ach so, fällt mir gerade ein, muss ich mal draufhauen. Ich habe die Sendung am Samstagabend nicht gesehen. Das war wohl irgend so eine neue Sendung im ZDF mit versteckter Kamera. Ich habe aber eine Menge Kritiken gelesen, bestimmt 7 oder 8. Und die waren alle so grausam. Da frage ich mich, wirklich muss man 3 Stunden lang 8 Filmchen in epischer Breite dem Fernsehzuschauer am Samstagabend servieren mit irgendwelchen sogenannten Prominenten, die dann auch noch von einer Jury beurteilt werden. Das heißt also, mir als Zuschauer wird noch gesagt, was von dem, was die selbst da produziert haben, gut ist oder nicht. Gut, am Ende durften wohl die Zuschauer noch abstimmen. Glanz und Glamour und was weiß ich nicht alles. Unendliche Mengen an Geld rausgeschmissen für einen Scheiß, der gerade mal 3 Millionen Zuschauer vor das Fernsehgerät geholt und gehalten hat. Das ist verantwortungslos. Mit meinem Geld, mit unserem Geld, mit eurem aller Geld umgegangen. Bei mir heißt ZDF sowieso ziemlich doofes Fernsehen, aber hier haben sie nun den Vogel abgeschossen, dass man eine Sendung macht, die ursprüngliche Idee derart verhunzt und derart verlangweilt und derart in die Länge zieht, dass es kein Mensch mehr sehen will. Dafür Gebühren zu verlangen, ist eine Dreistigkeit, die stinkt zum Himmel. Die Älteren wissen es vielleicht noch, versteckte Kamera, das war mal eine Sendung, die, ich glaube, angefangen hat sogar mit Chris Howland. Da waren einfache Sachen, einfache Ideen. Da haben nicht Prominente andere Prominente reingelegt, sondern da wurden mit normalen Menschen irgendein Schabernack getrieben. Das war authentisch, das war ehrlich und nicht wie beim ZDF, wo die Teams verlangen, dass an Spaß, wenn sich jemand nicht zu stark erregt hat oder überrascht war, nochmal nachgedreht wurde, damit es für den Zuschauer dann besser aussieht. Nein, diese Sachen, ich kann mich erinnern, da ist zum Beispiel ein, ich glaube, es war ein Porsche oder ein VW-Käfer, den Berg runter an eine Tankstelle gerollt und hat getankt und anschließend fang der Motor nicht mehr an. Und da hat er den Tankwart um Hilfe gebeten und der macht die Motorhaube auf. Der Motor ist hinten bei beiden Fahrzeugen und da war kein Motor drin. Da hatten sie also den Motor vorher ausgebaut. Und dann war der Tankwart ganz entsetzt und der Mann hat behauptet, ich bin doch bis hierher gefahren. Ich bin doch hier, ich bin doch eben gefahren. Ja, und dann haben sie vorn gesucht und hinten. Das war derart authentisch, derart ehrlich, derart, ja, man hat sich gekringelt vor Lachen. Passt vielleicht nicht mehr ganz in die heutige Zeit. Aber zumindest sollte man versuchen, wieder ehrlich zu werden und nicht eine Riesenschau mit einem Riesenpopanz von dem Geld, was sie uns zwangsweise abnehmen, zu machen, die keiner sehen will oder kaum einer sehen will. Das ist wirklich der Hammer. Aber das, was da unsere Regierung vorhat, egal ob CDU oder SPD-Männlein das wollen, dass sie jetzt die notleidende Versicherungswirtschaft versorgen wollen, das ist für mich nicht nur dreist, sondern eine Veruntreuung. Denn hier soll ja wohl Straßenbau betrieben werden, durch Versicherungen finanziert, die dann über viele Jahre hinweg vom Staat aus ja das Geld zurückgezahlt bekommen. Allerdings zu einem horrenden Zinssatz von 3%. Das, lieber Herr Schäuble und Gabriel und wie ihr alle heißt, ist für mich Veruntreuung von Steuergeldern. Ihr könnt euch verdammt nochmal für unter 1% Geld leihen als Staat. Habt ihr eine Bonität bis zum geht nicht mehr. Und damit bauen, was auch immer der Staat braucht, damit er funktioniert, damit die Wirtschaft läuft. So, und nicht einer Versicherung sagen, gibst du Geld, baust du und das wird dann auch noch ausgelagert von der Regierung in irgendeine neue Firma und keiner hat die Verantwortung und jeder schiebt dann hinterher die Schuld auf den anderen, das kennen wir ja schon. So, und dann muss da, weil eben da das Risiko ist, dass angeblich irgendwo kein wirtschaftlicher Erfolg dahinter stehen könnte für die Versicherung, wird eben dann mit einem 3%igen Zins gerechnet. Das ist unverschämt, dreist, das ist eigentlich gar nicht denkbar. Nehmt bitte den Hut und schickt ehrliche Politiker hin, die nicht unser Steuergeld auf solche unverantwortliche Art und Weise zu veruntreuen versuchen. Also Geld. Ja, Abschaffung vom Bargeld. ist ja genauso ein blödes Ding, oder? Da wird darüber diskutiert, weil dieser Obergiacomo von der Deutschen Bank das angestoßen hat. Der kriegt zwar seinen Laden nicht in den Griff und die ganzen Nieten in Nadelstreifen, das war mal ein Buchtitel, das habe ich mir nicht ausgedacht, die Banken runtergewirtschaftet haben bis zum geht nicht mehr, dass der Staat einspringen musste. Wenn die husten, dann springt unsere Politik. Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Was soll denn dieser Quatsch mit diesen 5.000 Euro Obergrenze oder gar mit der Abschaffung von Bargeld? In Italien wurde gerade, die haben schon auf 1.000 Euro heruntergesetzt gehabt, die Bargeldzahlung, wurde sie gerade wieder erhöht auf 3.000 Euro, weil der ganze Kram nicht funktioniert. Und nur, um es mal klar zu sagen, alles das, was hier vorgeschoben wird, um Waffenhandel zu unterbinden und Drogenhandel und Geldwäsche und so weiter, das sind für mich einfach nur dumme, vorgeschobene Sachen, weil wir haben ja ein GWG. Ein Gesetz gegen die Geldwäsche. Und in diesem Gesetz steht ganz klar drin, dass Banken, Versicherungen, unter anderem auch Steuerberater und Ähnliches, melden müssen, wenn sie den Verdacht auf Geldwäsche haben. Und jede Bank ist verpflichtet, auch wenn sie keinen Verdacht hat, sobald ich 15.000 Euro oder mehr bar einzahle, festzustellen, wer ich bin mit Ausweis und allem drum und dran und muss das melden an unseren geschätzten Staat. Das heißt, so im großen Stil gibt es ja gar keine Geldtransfers über Banken. Das kann ja gar nicht gehen. Und selbst wenn so eine Grenze von 5.000 Euro eingeführt würde, so als erster Schritt, um das Geld ganz abzuschaffen, was würde passieren? Glaubt ihr wirklich, die Verbrecher sagen, na gut, dann gibst du mir eben nur 5.000, ich mache das alles viel billiger, die Waffen oder die Drogen oder sonst was. Was für blöde Ideen sind das eigentlich? Muss man hier nicht anders ansetzen? Muss es hier nicht anders gehen? Ich reg mich auf. Ich will mich nicht aufregen. Fitnessarmbänder sind ja kaum noch wegzudenken. Und so verrufen, wie sie in Teilen der Bevölkerung sind, weil sie ihre Daten ja auch nach außen weitergeben, teilweise auch abgefragt werden können, über eine App natürlich dann vom Q-Cloud aus. Aber darum geht es heute gar nicht. Es geht um eine weitere Entwicklung, die auch in dem Bereich Fitnessarmbänder einfließen könnte. Ali Jabari, das ist ein Professor für Elektrotechnik und Informatik von der University of California, in Berkeley ist das, der hat etwas vorgestellt, und zwar kann er mit einem bestimmten Material, einer Art Vlies, welches mit Sensoren versehen worden ist, erkennen, aufgrund des Schweißes, der aufgenommen wird von diesem Armband, von diesen Sensoren, übrigens nicht nur Arm, sondern man kann es auch als Stirnband oder sowas benutzen oder als Brustband, was für Krankheiten dieser Mensch, der das trägt, möglicherweise hat. Er sagt also, ungefähr 20 unterschiedliche Stoffe kann er aus dem Schweiß mit seinem Band, mit seinen Sensoren extrahieren. Und dann geht das in einen Großrechner, der die verschiedenen Krankheiten kennt und jetzt die Zusammensetzung des Schweißes analysiert und versucht, eine Korrelation zu finden, wie es dem Menschen geht, was er möglicherweise für Krankheiten hat oder was sich da heraustut oder was eventuell passieren kann. Also, das ist noch nicht so weit, dass man es kaufen kann, aber er denkt, dass in 3 bis 4 Jahren diese Sache so weit abgeschlossen ist, dass es marktreif ist. Dann hätten wir natürlich die totale medizinische Überwachung. Es ist ja irgendwo gut. Es ist ja irgendwo eine schöne Sache. Nur das große Problem ist ja eigentlich, dass diese Daten dann für uns unkontrolliert in die Welt entlassen werden. Das ist das Einzige, was mir Angst macht. Die Technik selbst macht mir Spaß. Zur Zeit gibt es jede Menge neue Entwicklungen für Programmiersprachen. Und Programmiersprachen sind ja im Grunde genommen nichts anderes als Problembeschreibungen, die man in eine maschinenlösbare Form übersetzt. Nun, die unterschiedliche Art und Weise, wie die unterschiedlichen Programmiersprachen bedient werden müssen, die sollen angeblich auch das Problem verändern. Wenn ich also zum Beispiel etwas in C schreibe oder in PHP oder in Ruby, Das sind so unterschiedliche Strukturen, dass ich anders denken muss. Und jetzt sagt man mittlerweile, dass die Programmiersprache eigentlich den Programmierer programmiert. Nämlich sein Gehirn so zu denken, wie die Programmiersprache dargestellt werden muss. Und die Produkte, die dabei herauskommen, die sind dann genau so, wie die Programmiersprache den Programmierer beeinflusst hat, der dann das Endprodukt hergestellt hat. Zum Beispiel Facebook. Facebook ist in PHP programmiert und das ist eben schnell und einfach zusammengeflickt worden und das soll sich so auch wieder in Facebook zeigen. Ich muss ehrlich sagen, da ich kein Facebooker bin, kann ich das nicht nachvollziehen und habe keine eigenen Erfahrungen. Ich kann hier nur versuchen, von unterschiedlichen Quellen das, was dort geschrieben und gesagt wird, in irgendeiner Art zu verstehen. PHP soll wohl der entscheidende Erfolg gewesen sein, auch für Wikipedia. Und dieses immer weiter etwas dazu basteln und noch etwas machen, das soll wohl auch heute noch in der Struktur von Wikipedia vorhanden sein, obwohl mittlerweile die Eingabenmasken und Editiermöglichkeiten deutlich verbessert worden sind. Also, hier gibt es eine Art Rückkopplung, dass eine Programmiersprache, die von einem Programmierer benutzt wird, das Denken des Programmierers logischerweise verändert, nämlich in den Strukturen zu denken und zu programmieren, wie es die Sprache vorgibt und das wiederum Auswirkungen auf das Produkt hat, welches er programmiert. Sehr interessant, so habe ich es noch nicht gesehen, aber ich denke, das ist in irgendeiner Art richtig. Ob es nun unsere Welt bedeutend verändert, das vermag ich nicht zu sagen. Eine Welt ohne Telefon ist für uns eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Und dabei ist das Telefon, was ja ursprünglich mal ein fest installiertes Gerät war, gar nicht mehr in dieser Art vorhanden in unserer Gesellschaft oder nur noch sehr, sehr selten. Die meisten haben das Ding in der Hosentasche, Hemdentasche, Jackentasche, Handtasche oder sonst wo. Und dennoch, man muss mal darüber sprechen, das Telefon hat Geburtstag, 140 Jahre ist es alt geworden. Wie viele erfolgreiche Sachen hat auch das Telefon viele Väter. Einmal Johann Philipp Reis, das kennen sicher viele. Graham Bell, auch das kennen sicher viele. Der deutsche Physiker übrigens, Gottfried Huth, hat auch so etwas in dieser Art schon beschrieben. Wenn wir versuchen, mal da irgendwo an die Wurzel zu kommen, dann ist es wahrscheinlich wirklich Gottfried Huth gewesen, obwohl er heute gar nicht mehr so im Sprachgebrauch vorhanden ist, wenn es um das Telefon geht. Telefon, das Wort selbst, fernsprechen, kommt aus dem Griechischen. Das war seine Entwicklung und er hat sie so beschrieben, dass es ein Gerät zur Sprachübermittlung durch Schall ist. Und er hat gesagt, Sprache wird sich ebenso übertragen lassen wie Gedanken und Schrift. Ein Herrscher wird seine Armee befehligen können, wo immer sie sich in Europa aufhalten mag. Ja, damit hat er leider recht gehabt. Aber dennoch, Dankeschön für diese Entwicklung, denn ohne würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. So, dann kommen wir zum Ende der Sendung. Ich möchte darauf hinweisen, dass kommenden Sonntag die Fernsehsendung wieder online geht, abends um 20 Uhr und über die Sender, dass in dieser Sendung unter anderem der Name unseres Maskottchens gelüftet wird und danach irgendwann wird dann auch der Gewinner gezogen werden. Also, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und wenn Sie Lust und Spaß haben, dann schauen Sie kommenden Sonntag die Fernsehsendung an. Sie ist natürlich dann auch bei uns auf der Homepage wieder ladbar oder NRW-TV direkt im Kabel in NRW oder über YouTube. Das wissen die meisten ja auch wenn diese Gruppe doch etwas anders ist als die normalen Fernsehzuschauer. Da wundere ich mich manchmal darüber. Aber vielleicht können wir ein andermal darüber sprechen. Jetzt wünsche ich erstmal eine schöne Woche. Alles Gute und bis nächste Woche Montag und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.